The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Mittwoch, der 12. März. Sie hörten das Wachbataillon zusammen mit dem Stabsmusikchor der Bundeswehr bei der Zeremonie zum Amtsantritt von Frank-Walter Steinmeier im Jahr 2017. Der Bundespräsident ist heute immer noch derselbe. Die Bundeswehr aber ist eine andere oder besser muss eine andere werden. Von einer Einsatz- zu einer Bündnis- und Landesverteidigungsarmee. Eben kriegstüchtig, wie der noch amtierende Verteidigungsminister Boris Pistorius gesagt hat. 3 Jahre nachdem ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro auf den Weg gebracht worden ist und möglicherweise kurz vor einem Whatever it takes für künftige Verteidigungsausgaben, wie ist es da um die Verteidigungsfähigkeit und Verfasstheit der Bundeswehr bestellt?
Die Bundeswehr ist leider auch im Jahr 2024 dem gesteckten Ziel von 203.000 Soldatinnen und Soldaten bis 2031 nicht näher gekommen. Zum Jahresende waren 181.174 Soldatinnen und Soldaten bei der Bundeswehr. Das waren 340 weniger als im Jahr 2023.
Das sagte gestern Eva Högel, die Wehrbeauftragte des Bundestags, bei der Vorstellung des Wehrberichts 2024. Högel brachte es mit dem Satz auf den Punkt:
Die Bundeswehr schrumpft und wird älter.
Und das, obwohl die Zahl der Bewerbungen bei der Bundeswehr im vergangenen Jahr gestiegen ist. Doch eine hohe Abbruchquote macht das zunichte. 20% quittieren den Dienst nach wenigen Monaten. Zudem gibt es für die, die kommen und bleiben wollen, nicht genügend Planstellen. Daran hat auch das 100 Milliarden Euro Sondervermögen nichts geändert. Denn das durfte nur für die Materialbeschaffung und in begrenztem Maße für Infrastruktur eingesetzt werden, nicht aber für Personal. Zur Wiedereinführung der Wehrpflicht, wie sie 2011 ausgesetzt wurde, hat Högel eine klare Haltung.
Das erstens würde die Bundeswehr überfordern, denn diese große Anzahl von, dann wären es ja junge Männer, könnte die Bundeswehr gegenwärtig überhaupt nicht verkraften. Die Bundeswehr hat dafür nicht genügend Stuben, nicht genügend Ausrüstung und was das Wichtigste ist, nicht genügend Ausbilderinnen und Ausbilder.
Högel spricht sich für den Weg von noch Verteidigungsminister Pistorius aus, den das Ampelkabinett auch schon verabschiedet hat. Alle jungen Männer müssen in einem Fragebogen Auskunft über ihre Bereitschaft und Fähigkeit zum Militärdienst geben. Frauen können das auch tun, sind aber nicht verpflichtet. Aus denjenigen, die sich zum Wehrdienst bereit erklären, soll ein Teil zur Musterung eingeladen werden. Insgesamt sollen auf diesem Weg zusätzlich 5.000 junge Wehrdienstleistende gezogen werden. Ob eine künftige Regierung an diesem Modell festhält, das ist offen. Neben Personalmangel macht der Bürokratismus der Truppe zu schaffen. Dazu Högel.
Also sie klagt auch über überbordende Bürokratie, über mangelnde Digitalisierung. Das spielt alles noch eine Rolle und das schlägt auch manchmal auf die Laune.
Im Wehrbericht wird zwar positiv hervorgehoben, dass eigens eine Gruppe Regelungsmanagement und Bürokratieabbau geschaffen wurde, die zentrale Ansprechstelle für Soldatinnen und Soldaten sein soll. Doch diese Stelle ist zum einen längst nicht allen in der Truppe bekannt, zum anderen steht die Truppe dieser Stelle teilweise ablehnend gegenüber. Laut Bericht wird sie bloß als eine weitere Instanz erachtet, die Bürokratie nicht abbaue, sondern vielmehr erhöhe. Die Stimmung in der Truppe insgesamt beschreibt die Wehrbeauftragte so.
Viele Dienstposten sind unbesetzt, die Kasernen sind noch marode, beim Material fehlt es an allem. Das heißt, es gibt eine gewisse Ungeduld und eine absolut berechtigte Erwartungshaltung, dass sich etwas ändert.
Allein bei den Kasernen gibt es einen Investitionsbedarf von 67 Milliarden Euro. Um zu veranschaulichen, wo die Probleme liegen, eines von vielen Beispielen aus dem Wehrbericht. Darin heißt es: Defekte Hallentore in der Falkenstein-Kaserne in Koblenz waren in der Vergangenheit ursächlich für schwere Verletzungen wie den Verlust von Fingerkuppen. Der seit 2017 geforderte Austausch der Tore fand 2024 immer noch nicht statt und soll nun in diesem Jahr beginnen. Manchmal bedeutet Zeitenwende schon ein Tor, das funktioniert. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Grünen-Chefin Franziska Brandner spricht über den Schuldenpoker mit Union und SPD.
Ich bin wirklich nicht bereit zu sagen, wir machen jetzt Tür und Tor und Scheune auf und das machen wir alles auch noch schuldenfinanziert. Das ist wirklich nicht gerecht für die nächsten Generationen. Da geht es mir auch nicht um die Grünen, sondern um unser Land.
Börsenreporterin Anne Schwedt analysiert den Absturz der Tesla-Aktie. Außerdem freuen wir uns über Erfolgsnachrichten aus der Wirtschaft. VW-Currywürste und Lego-Bausteine sind das Maß aller Dinge. Union und SPD wollen ihr mögliches Regierungsbündnis mit einem Geldsegen beginnen. 500 Milliarden Euro Sondervermögen oder besser Sonderschulden für die Infrastruktur und eine Lockerung der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben in der Dimension whatever it takes. Das ist zumindest der Plan. Doch um den noch in der kommenden Woche im alten Bundestag Wirklichkeit werden zu lassen, brauchen sie eine verfassungsändernde Mehrheit und dazu brauchen sie die Grünen. Doch deren Spitze hat klargemacht, dem Paket in der jetzigen Fassung werde man nicht zustimmen. Franziska Brandner ist parlamentarische Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium und seit Ende vergangenen Jahres die Co-Bundesvorsitzende der Grünen. Was sie zum aktuellen Politikpoker mit Union und SPD sagt, das hören Sie jetzt. Guten Morgen, Frau Brandner.
Guten Morgen, Frau Rosenfeld.
Frau Brandner, Union und SPD wollen ja noch in der kommenden Woche ein Sondervermögen für Infrastruktur in Höhe von 500 Milliarden Euro und eine Lockerung der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben durch den Bundestag bringen. Dafür muss das Grundgesetz geändert werden und dafür braucht es die Stimmen Ihrer Partei, der Grünen. Stand jetzt gehen die Grünen mit, die Verteidigungsausgaben ab einer bestimmten Höhe von der Schuldenbremse auszunehmen. Beim Sondervermögen aber wollen sie nicht mitgehen. Frau Brandner, haben Union und SPD denn noch eine Chance, sie umzustimmen?
Ja, für uns ist es klar, dass wir Verantwortung übernehmen für Deutschland, für Europa, für unsere Sicherheit und für ein Land, das gut funktioniert. Das haben wir von Anfang an klar so artikuliert, haben übrigens dafür auch Wahlkampf gemacht und geworben, stehen dafür auch weiter bereit. Wofür wir nicht bereitstehen, sind Maßnahmen bei denen oder Grundgesetzänderungen, bei denen im Titel Infrastruktur steht und darunter sich aber Steuergeschenke verbergen, die unser Land eben nicht voranbringen.
Da sind wir jetzt an einem Punkt, wo es darum geht, die Erklärung Ihrer Partei, warum Sie derzeit zumindest noch Nein zu einem Sondervermögen sagen. Zum einen sagen Sie, ein Infrastruktursondervermögen sei nicht der richtige Weg. Es brauche eine ordentliche Reform der Schuldenbremse und die müsse im künftigen Bundestag verhandelt werden und dafür stünden die Grünen auch jederzeit zur Verfügung. Zum anderen sagen Sie dann aber auch, Sie sind schon bereit, unter bestimmten Bedingungen, deswegen verhandeln Sie ja auch gerade mit der Union, ein Sondervermögen mitzutragen und das im alten Bundestag. Ich finde es sehr verwirrend, Frau Brandner. Was ist denn jetzt die Überzeugung der Grünen?
Also natürlich wäre auch unsere Präferenz, wenn wir das sauber und gut, also eine vernünftige Reform der Schuldenbremse, sowohl für Verteidigung als auch unsere Infrastruktur und Klima in diesem Bundestag hinbekommen könnten. Das ist ganz eindeutig so. Wir sind nur auch realistisch.
Im alten Bundestag?
Auch wenn möglich im alten Bundestag. Wir sind interessiert daran, dass wir zeitnah gute Lösungen auch bereit sind, ein Gesamtpaket zu machen, aber es muss eben ein gutes Gesamtpaket sein. Wir haben jetzt auch nur deutlich artikuliert, weil CDU und SPD nicht bereit sind, es sind ja übrigens drei Aspekte, wir haben über den dritten, die Verschuldungsmöglichkeit der Länder, noch nicht gesprochen. Aber natürlich sind wir auch weiter bereit, dass man vernünftige und gute Lösungen auch jetzt hinbekommt. Wir möchten nur sicherstellen, dass wir auf jeden Fall für den Bereich unserer Sicherheit Europas, Deutschlands und der Ukraine im Zweifel auch jetzt eine eigenständige Möglichkeit hat.
Wenn wir über Verteidigung und Sicherheit reden, da haben die Grünen ja jetzt einen Gesetzentwurf eingebracht, nachdem die Verteidigungsausgaben erst ab 1,5% des BIP von der Schuldenbremse ausgenommen werden sollen und eben nicht schon ab 1%, wie das ja Union und SPD vorgesehen haben. Frau Brandner, heißt das, entweder Union und SPD stimmen mit Ihnen dann für die 1,5% Forderung oder nehmen Sie auf? Oder wenn das nicht passiert, dann sind die Grünen auch bei einer Änderung für Verteidigung nicht dabei?
Ich möchte kurz nochmal ergänzen, dass der Entwurf, der Gesetzentwurf, den wir jetzt eingebracht haben, zwei Änderungen vorsieht. Das eine ist, dass wir den Begriff der Verteidigung breiter definieren, dass eben auch Hilfen für die Ukraine dafür umfasst werden können, weil es für uns essentiell auch in diesen Tagen um die Ukraine geht und das bei dem Vorschlag von CDU und SPD nicht vorgesehen ist. Deswegen ist es für uns wichtig, das dabei zu haben, plus Sicherheit eben heute breiter zu definieren. Ich sag mal Stichwort Cybersecurity, unsere Nachrichtendienste. Das heißt, wir haben dort auch größere Aufgaben, wo wir enormen Nachholbedarf haben.
Jetzt haben Sie nochmal sehr ausführlich erklärt, die Inhalte dieses Gesetzentwurfs. Meine Frage war aber, wenn Union und SPD sich nicht auf diese Inhalte einlassen, stimmen Sie dann nicht mit Union und SPD für Ihren ursprünglichen Entwurf? Also heißt es gibt am Ende auch nichts für Verteidigung?
Die CDU und die SPD stellen nichts getrennt zur Verteidigung in den Bundestag ein, sondern sie stellen ein Gesamtpaket, 500 Milliarden Länderverschuldungsmöglichkeit und Verteidigung als eines in den Raum, bei dem man eben auch gar nicht getrennt abstimmen kann, sondern nur eines. Wir machen eben explizit, falls die Gesamtpaketlösung nicht klappen sollte, die Möglichkeit auf, auch gesondert über den Bereich Verteidigung und Sicherheit abstimmen zu können.
Und das heißt, dann müssen Union und SPD mit ihrem Entwurf mitgehen, sonst gibt es nichts.
Wir hoffen ja jetzt mal alle noch, dass es zu guten Verhandlungen kommt. Wir wollen sicherstellen, dass es zumindest am Ende die Möglichkeit gibt, dass unser Land sich für die Sicherheit gut aufstellt. Aber natürlich bedeutet das nicht, dass wir den Anspruch auch an eine Reform der Schuldenbremse und an die Möglichkeit, in unser Land endlich zu investieren, die Brücken zu sanieren, die Bahn flott zu machen, unseren Kommunen zu helfen bei den Wärmenetzen, was ihre Aufgaben in den nächsten Jahren eben alles sind, dass wir diesen Anspruch aufgegeben haben, aber wollen eben sicherstellen, dass man im Zweifel diese Option hat.
Das heißt, Sie sind sehr verhandlungsbereit, was das Sondervermögen angeht. Nur der Preis für die Grünen muss stimmen.
Mir geht's nicht um die Grünen, Frau Rosenfeld. Mir geht's wirklich um unser Land und um die Generationengerechtigkeit und die Sinnhaftigkeit der Ausgaben. Ja, also ich bin jemand, die immer auch gesagt hat, eine Schuldenbremse hat auch ihren Sinn. Nämlich, dass eine Regierung nicht einfach alles aus dem Kernhaushalt finanzieren kann und den Rest dann über Schulden und die nächsten Generationen diese Schulden zu zahlen haben. Ich habe immer gesagt, man kann an die Schuldenbremse rangehen jetzt, weil wir leider die letzten 10, 15, 20 Jahre nicht genug investiert haben in unsere Sicherheit, in unsere Infrastruktur, in die Klimainfrastruktur und wir diesen Rückstand leider aufholen müssen und man das auch über Schulden machen kann. Aber ich bin wirklich nicht bereit zu sagen, wir machen jetzt Tür und Tor und Scheune auf und das machen wir alles auch noch schuldenfinanziert. Das ist wirklich nicht gerecht für die nächsten Generationen. Da geht es mir auch nicht um die Grünen, sondern um unser Land.
Wenn wir über die CDU im Wahlkampf sprechen, da ist die CDU ja alles andere als zimperlich mit den Grünen umgegangen. Vor allem ihr Wirtschaftsminister Robert Habeck und ja auch Spitzenkandidat ist von der CDU aufs Härteste kritisiert worden, unter anderem für seine Forderungen, kreditfinanziert Investitionen in den Aufschwung Deutschlands zu machen. Markus Söder hat die Grünen sogar noch vor wenigen Tagen der Lächerlichkeit preisgegeben. Sein Generalsekretär hat die Grünen Ramschware genannt. Hat dieses Gebaren der Union etwas damit zu tun, dass sie jetzt auch sehr ablehnend auf die Pläne für eine künftige Koalition reagieren?
Wissen Sie, das ist nur eine Frage der Kinderstube. Ich hatte eine andere Kinderstube offensichtlich als Herr Söder und Herr Dobrindt. Ich habe sowas wie Anstand, Respekt zu Hause mitbekommen. Das haben offensichtlich nicht alle mitbekommen. Aber davon mache ich nicht Entscheidungen abhängig, was für unser Land gut und richtig ist.
Wenn es darum geht, was für Deutschland gut und richtig ist, dann würden Sie mir denn Recht geben, Frau Brandner, dass die demokratische Mitte gerade kein gutes Bild nach außen abgibt?
Ich teile Ihre Einschätzung, dass wir in Deutschland wirklich große Aufgaben haben, dass alle spüren, dass wir ein paar Dinge grundlegend auch reformieren müssen, dass wir unser Land beschleunigen müssen, schneller machen müssen, vielleicht anschauen müssen, wie eigentlich regiert wird, wie Verwaltungen funktionieren, dass wir eine Aufgabe haben, unsere Sozialsicherungssysteme zukunftsfest zu machen, dass wir in unsere Wirtschaft, in Innovationspotenziale wirklich investieren müssen, dass wir dort große Aufgaben haben. Und ich teile Ihre Einschätzung, dass es deswegen enttäuschend ist, dass SPD und CDU ihre Mehrheiten nicht nutzen, um diese Aufgaben anzugehen, sondern ihre Wahlversprechen, Wahlgeschenke addieren, zusammenrechnen und keines wirklich der großen Zukunftsaufgaben angehen. Das ist für mich wirklich eine gefährliche Situation.
Mit demokratischer Mitte habe ich aber die Grünen bewusst mit einbezogen. Sind Sie nicht aus Verantwortung dafür, den Menschen in diesem Land zu zeigen, die Parteien der demokratischen Mitte, sie sind handlungsfähig, auch auf Union und SPD zuzugehen und nicht nur abzuverlangen?
Frau Rosenfeld, ich ziehe mir auch einfach den Schuh nicht an, dass da wir jetzt nicht staatstragend genug sein, sondern es gibt eine Person, die einen Regierungsauftrag von dem Wähler und der Wählerin bekommen hat, jetzt dieser Anforderung auch nachkommen muss. Und wir sind da diejenigen, die da zur Verfügung stehen. Übrigens auch unsere Bundesländer, die haben auch klar artikuliert, was ihre Erwartungen sind. Und wenn man in einer Demokratie davon ausgeht, man muss nicht verhandeln, sondern man sagt, so läuft's, dann funktioniert die demokratische Mitte eben nicht. Das hatten wir übrigens auch schon im Wahlkampf angesprochen, Frau Rosenfeld. Auch dort hatten wir schon gesagt, demokratische Mitte ist nicht friss oder stirb, sondern man setzt sich gemeinsam hin und schaut, was das Beste fürs Land ist.
Frau Brandner, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
My Way, der Podcast für und über Familienunternehmen.
Jan-Henrik Goldbeck ist Familienunternehmer und ein Freund der klaren Worte. Gemeinsam mit seinem Bruder leitet er das Goldbeck-Bauunternehmen in Bielefeld mit mehr als 12.000 Mitarbeitern. Spezialität? Große Projekte wie die Tesla Gigafactory vor den Toren Berlins. Goldbeck ist ein kreativer Freigeist und spricht Dinge klar aus. Auch in der neuen Folge unseres My Way Podcasts mit Frank Doppheide. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts. Die beiden sprechen darüber, wie es ist, ein großes Unternehmen vom Vater zu übernehmen und welchen Input Begegnungen mit Spitzenpolitikern haben. Wir hören mal rein. Frank Doppheide.
Sprechen wir mal kurz über Politik. Das ist ein aktuelles Thema. Du interessierst dich dafür, du artikulierst dich dazu. Du warst auch eingeladen, habe ich gelesen. Bundeskanzleramt mit ein paar anderen Unternehmerinnen und Unternehmern und hast den Olaf Scholz getroffen. Wie war das?
Diese ganzen Politikergespräche ist meistens, ehrlich gesagt, obsolet. Nicht, weil sie nichts zu sagen haben, aber da wird dann eingeladen. Das heißt dann zum Abendessen im kleinen Kreis, weil der kleine Kreis heißt dann irgendwie 30 Leute und dann sitzen noch 10 Leute aus der Politstaffage irgendwie von Staatssekretär bis Schriftführer und so weiter. Das heißt, du hast dann ein kleines Abendessen, ganz kuschelig mit 40 Leuten und ein Zeitfenster von, was weiß ich, 2,5 oder 3 Stunden oder sowas. Und dann hat jeder die Möglichkeit, in so einer Art von Speed-Dating-Situation 30 Sekunden irgendwie zu erzählen, was er so macht oder vielleicht noch irgendwie so ein Action-Point anzubringen, was man mal machen müsste. Und dann kommt eigentlich das Standardprogramm des Politikers, das man wahrscheinlich auf YouTube sofort auch zeitgleich angucken könnte, weil er es überall anders schon erzählt hat. Das ist dann witzbefreit, würde man sagen. Jetzt der Termin speziell im Kanzleramt, da ist mir zumindest nur hängen geblieben, dass da zu dem Zeitpunkt, und wir reden ja von vor wenigen Monaten, immer noch so eine sehr sehr überzeugte Einstellung uns gesendet worden ist, wie wir haben alles Wesentliche richtig gemacht. Wir sind super. Und zwar nicht irgendwie so mit dem Augenzwinkern oder sowas. Und ich würde mich für mein Unternehmen, selbst wenn es gut läuft, würde ich mir nie ansatzweise anmaßen zu sagen, wir haben alles richtig gemacht. Ich würde immer sagen, wir haben unendlich viele Sachen, die wir noch nicht gemacht haben oder nicht richtig. Diese Art von Einstellung fand ich jetzt so ein bisschen schräg.
Aber gibt's irgendwas, wo du sagst, guck mal, da gibt's Fähigkeiten bei Politikern, die würden mir auch ganz gut stehen. Die sind anders.
Naja, also jeder Politiker kann erstmal sehr schnell auf Situationen einsteigen. Das ist schon, also begreifen, was will der dagegen, das Gegenüber eigentlich, und es dann entsprechend elegant rephrasieren. Jeder Politiker auf dem Niveau hat auch die Möglichkeit, sehr konziliant Themen auf den Punkt zu bringen, wenn sie denn wollen. Aber wir haben hier eine unheilige Kombination aus dieser doch sehr klaren Nachkriegsföderalismusstruktur bis hin zu den ganzen Themen, die auf den kommunalen Ämtern passieren. Und dann eben eine Politik, die sagt, wir würden eigentlich gerne was ändern, allein es ist alles so schwierig. Hätte ich ja gerne gewollt, ging aber leider nicht. Und das ist natürlich ungesund.
My Way, der Podcast für und über Familienunternehmen. Die neue Folge mit Bauunternehmer Jan-Henrik Goldbeck gibt es in unserer App und auf thepioneer.de.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da ist Elon Musk in aller Munde, der an der Börse Probleme hat, aber Hilfe aus dem Weißen Haus bekommt. Anne Schwed in New York, guten Morgen, und das muss echte Freundschaft sein, oder?
Ja, Dagmar, ich finde es ehrlicherweise ein bisschen lächerlich. Die Tesla-Aktie ist in den letzten Wochen um mehr als 50% gefallen und ist jetzt wieder auf dem Stand wie vor 5 Jahren. Gründe dafür gibt's viele, aber der Hauptgrund ist Elon Musk, der sich A, seit seiner Rolle in der US-Regierung nicht mehr um den E-Auto-Hersteller kümmert und B, sich auch in den letzten Wochen mit seinem politischen Verhalten echt unbeliebt gemacht hat. Trump nennt diesen ganzen Aktienabverkauf deshalb einen illegalen Boykott, und er hat gesagt, er kauft sich jetzt einen nagelneuen Tesla als Unterstützung für das Unternehmen und für den so hart arbeitenden Elon Musk. Gesagt, getan, das Auto wurde gestern noch vorm Weißen Haus vorgefahren und Trump hat Musk einen Scheck für das Fahrzeug gegeben. Angeblich nicht von Steuergeldern bezahlt, aber diese öffentliche Zurschaustellung von einem Konsumprodukt durch den Präsidenten grenzt schon hart an alle ethischen Standards meines Erachtens, Dagmar.
Am Montag gab es den großen Abverkauf an der Börse. Geht das jetzt so weiter, Anne, oder stabilisiert sich die Wall Street wieder?
Nee, Dagmar, der Abverkauf ging gestern direkt weiter. Die großen Indizes schlossen alle minus. Zwischenzeitlich war der S&P 500 10% von seinem letzten Rekord hochgefallen und damit auch ganz offiziell in der Korrektur. Fast die Hälfte der S&P 500 Aktien sind sogar schon 20% von ihrem letzten Hochstand gefallen. Per Definition also jetzt schon im Bärenmarkt-Territorium. Einige Aktien aus dem S&P 500 sind sogar schon um fast 80% gefallen. Ausgelöst hat den Abverkauf gestern mal wieder Donald Trump mit seinem Zoll-Kindergarten, den er da veranstaltet. Er kündigte gestern nämlich an, die Importzölle auf kanadischen Stahl und Aluminium auf 50% zu verdoppeln. Als Reaktion darauf, dass Kanada den Strom, der von Kanada in die USA kommt, mit 25% besteuern will. Erst als Kanada dann gedroht hat, den Strom für die USA komplett abzustellen und auch Trump weitere wilde Drohungen um sich warf, nahmen sowohl Kanada als auch die USA die zusätzlichen Zölle wieder zurück. Die Märkte konnten sich dann auch ein bisschen wieder erholen, aber dieses ganze Hin und Her verunsichert die Anleger wirklich massiv, Dagmar.
Und Dagmar? Was geht eigentlich gar nicht?
Zu sagen, dass es um den Standort Deutschland schlecht bestellt ist. Denn es gibt sie noch, die Top-News aus der Wirtschaft. Bestes Beispiel: Wolfsburg. Bei Volkswagen läuft es glänzend. Gut, bei den Autos vielleicht nicht so, aber bei den Currywürsten.
Die Pumpe ist dabei. Ach, dann geben sie gleich zweimal Currywurst.
Seit über 50 Jahren stellt Volkswagen eine eigene Currywurst für die Werkskantinen her. Auch der Einzelhandel wird beliefert. Und jeder lizenzierte VW-Händler im Land kann theoretisch in der Zentrale die konzerneigene Wurst bestellen. Genauso wie eine Felge oder ein Auspuff. Jetzt also der neue Verkaufsrekord. Im vergangenen Jahr wurden 8,5 Millionen Currywürste verkauft. Inklusive verschiedener Varianten wie der VW-Hotdog-Wurst. Oder anders gesagt, es wurden über 3 Millionen mehr Würste als Autos mit Volkswagen-Logo verkauft. Oder noch anders gesagt, die Currywurst ist der neue Golf. Emotional ist das wichtig für die Niedersachsen. Bei der VW-Currywurst, da hört der Spaß auf. Unvergessen, als sich die Konzernzentrale vor einigen Jahren erdreistete und in einer der 30 Werkskantinen komplett auf vegetarische Fleischersatzprodukte umstellte. Per LinkedIn schaltete sich sogleich eine Instanz aus Hannover ein. Gerhard Schröder, Altkanzler, Kremlfreund und Ex-Ministerpräsident von Niedersachsen, agitierte in einem echauffierten Post gegen die Veggie-Kantine. Der erste Satz lautete: Wenn ich noch im Aufsichtsrat von VW säße, hätte es sowas nicht gegeben. Und weiter: Currywurst mit Pommes ist einer der Kraftriegel der Facharbeiterin und des Facharbeiters in der Produktion. Das soll so bleiben. Und siehe da, mittlerweile gibt es wieder in allen Werkskantinen die originale Currywurst. Und da soll noch mal einer sagen, dass sich hierzulande nichts bewegt.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass auch Lego mitten in der Konsumflaute Rekordumsätze einfährt, während Konkurrenten wie Mattel und Hasbro ins Straucheln geraten. Die kleinen bunten Steine aus Dänemark sind offenbar nicht nur stabil, sondern krisenfest. 74,3 Milliarden dänische Kronen Umsatz in einem Jahr, fast 10 Milliarden Euro. Damit ist Lego der umsatzstärkste Spielzeughersteller der Welt. Aber was macht Lego so erfolgreich? Ein Blick zurück an den Anfang. 1932, Billund, Dänemark. Ein Städtchen, das aussieht, als wäre es selbst aus Lego gebaut. Hier werkelt Oleke Christiansen in seiner kleinen Tischlerwerkstatt an Holzspielzeugen. Seine Philosophie ist einfach: Leg Gott, spiel gut. Daraus wird 1934 der Name, den heute jedes Kind kennt: Lego. 1947 wagt Christiansen den entscheidenden Schritt: Plastik. Während andere Spielzeughersteller noch mit Holz hantieren, investiert Lego in eine Kunststoff-Spritzgussmaschine. 1958 kommt dann der Lego-Stein mit Noppen und Stecksystem auf den Markt. Das ultimative Bausystem. Stabil, kombinierbar, unendlich erweiterbar. Das Fundament für kreatives Bauen gelegt. Und Lego wächst und wächst und wächst. Das Erfolgsgeheimnis: Zeitlosigkeit, Kreativität und dieses süchtig machende Klick, wenn ein Stein perfekt einrastet. Von Piratenschiffen über Raumschiffe bis zu Special Editions, Star Wars, Harry Potter und, und. Die Produktpalette ist riesig. Eine Neuheit auf dem Markt und jetzt schon ein Kassenschlager: die Botanical Sets. Bunte Blumenbouquets und exotische Pflanzen aus vielen kleinen Lego-Steinen. Gerade bei Teenager-Mädchen kommen diese Kollektionen super an. Das bestätigt auch der jetzige CEO von Lego, Nils Christiansen. Und schon wieder eine neue Zielgruppe erschlossen. Wir lernen: Lego ist längst mehr als Spielzeug. Es ist ein eigenes Universum. Ein Imperium aus Milliarden kleiner Steine, das von Dänemark aus die ganze Welt erobert hat. Die Dänen wissen eben, was sie wollen. Und die Däninnen übrigens auch. Und das nicht erst seit Gitte Henning.
Ich will den Cowboy als Mann. Ich will den Cowboy als Mann.
Bleiben Sie aufrecht. Irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.
Mama sagt, nun wird es Zeit. Du brauchst einen Mann. Und zwar noch heut. Nimm gleich den von nebenan, denn der ist bei der Bundesbahn. Da rief ich: No, 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 no. Mit dem würd ich des Lebens nicht mehr froh.
Aber warum denn nicht, Kind? Hast du doch deine Sicherheit. Denk doch mal an die schöne Pension bei der Bundesbahn. Was willst du eigentlich?
Ich will einen Cowboy als Mann. Ich will einen Cowboy als Mann. Dabei kommt's mir gar nicht auf der Schießen an, denn ich weiß, dass so ein Cowboy küssen kann. Ich will einen Cowboy als Mann. Papa meint, ich wär sehr schön. Ich hätt Figur von der Lorraine. Produzent vom Film kommt dann, der würde dann mein Ehemann. Da rief ich: No, 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 mit dem würde ich des Lebens nicht mehr froh.
Also ich verstehe doch nicht, warum nimmst du nicht den Film Fritzen? Sollst du doch mal besser haben als dein Vater. Was willst du eigentlich?
Ich will einen Cowboy als Mann. Ich will einen Cowboy als Mann. Dabei kommt's mir gar nicht auf das Schießen an, denn ich weiß, dass so ein Cowboy küssen kann. Ich will einen Cowboy.